Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much.
Donald who?
Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten, da Donald Trump vor einer verschlossenen Tür stand, selbst klingeln und um Einlass bitten musste. Und natürlich die Zeiten, da jemand fragte, Donald, wer? In diese fernen Zeiten zurück nimmt uns The Apprentice mit. 3 Wochen vor der US-Wahl kommt die Trump-Filmbiografie heute auch in die deutschen Kinos. Das ist ein Thema bei uns. Ein anderes, der Deutsche Verlagspreis. Gestern Abend wurde er auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Und eine Ausstellung in Paris über Atomkraft als Motiv in der Kunst. Bevor wir uns aber all diesen Themen zuwenden, geht's erstmal an die Grundlagen.
Zuhören, denken, mitdenken, überzeugen, aber sich auch überzeugen lassen. Reden, Gesprächskultur ist eines der großen Traditionen in der Aufklärung, die wir unbedingt ins 21. Jahrhundert retten müssen.
Dafür plädiert die Schriftstellerin Angela Steidele. Anfang des Jahres hat sie in dieser Sendung das Instrumentarium im Handwerkskoffer der Aufklärung beschrieben. Oder, um es mit dem Philosophen Immanuel Kant zu sagen, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Bei Kant wiederum hat sich das Deutsche Historische Museum in Berlin bedient. Was ist Aufklärung? Diese berühmte Frage steht über einer Ausstellung, die morgen beginnt und in bester Tradition des Museums steht. Denn das hat es sich als Langzeitprojekt zur Aufgabe gemacht, sein Publikum zu befähigen, mit Geschichtswissen einen eigenen Blick auf die Gegenwart zu entwickeln. Genau so, wie es Angela Steidele gerade beschrieben hat. Was ist Aufklärung? Simone Reber war für uns im Deutschen Historischen Museum in Berlin.
Die Wolken reißen auf, die Sonne dringt durch und beleuchtet den Weg für Kutsche und Reiter. In der Radierung von Daniel Chodowiecki ist die Aufklärung der Weg zum Licht. Die Kutsche, das ist der Verstand. Eine Vergrößerung des Bildes hängt am Eingang der Ausstellung. Dahinter eröffnet sich die funkelnde Welt des Geistes, die ganze Wissbegier des 18. Jahrhunderts. In farbigen Kupferstichen, die in ihrer Exaktheit an Fotografien heranreichen, dokumentiert der Naturforscher Markus Eliezer Bloch die unterschiedlichen Fischarten und begründet damit die Wissenschaft der Ichthyologie, der Fischkunde.
Das war ja ein Jude, der kein Aufenthaltsrecht auf Dauer hatte, der nicht Bürger ist und der dann Wissenschaft betrieb, weil Wissenschaft auf einmal für ihn offen war. In die Zünfte konnte er nicht eintreten. Das heißt, die Aufklärung hat ihm ein Versprechen gegeben, das er auf diese Weise erfüllen konnte,
sagt die Kuratorin Liane Weisberg. In Preußen erhalten Jüdinnen und Juden erst 1812 die vollständigen Bürgerrechte. Das 18. Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Ringens zwischen individueller Freiheit und politischer Unterdrückung. In spektakulären Exponaten werden Aufbruch und Beharren augenfällig. Das Auge ist das Leitmotiv der Schau, als Aufforderung genau hinzusehen. Neben dem hölzernen Modell eines Auges, um 1700 angefertigt von dem Nürnberger Drechsler Stefan Zink, steht das prunkvolle Mikroskop von König Georg III.
Wo wir sehen, Aufklärung ist nicht nur eine Geschichte des neuen Bürgertums, nicht nur etwas, was Volksaufklärung ist, es ist auch der König, der will auch mal durchs Mikroskop gucken.
Die Aufklärung wirkt bis ins Private hinein. Einerseits fordert der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, dass Kinder natürlich aufwachsen. Gleichzeitig aber werden kleine Kinder zu dieser Zeit am Gängelband ausgeführt. In einer Vitrine ist ein blaues Kleidchen mit 2 Leinen an den Schultern zu sehen, damit die Kleinen von Anfang an aufrecht laufen. Der Aufklärer Kant wettert gegen das geistige Gängelband.
Wenn Kant dann metaphorisch vom Gängelband schreibt, ist es das, was wir ablehnen müssen, um sich selbst zu emanzipieren. Und hier sehen Sie sozusagen das Objekt, das hinter der Kantschen Metaphorik steht.
Sinnlich begreifbar zeigt die Ausstellung die Energie, die der Emanzipationsgedanke von Kant freisetzt, aber auch die Verunsicherung. Die Wissenschaftler reagieren auf die neue Freiheit mit einem fast zwanghaften Drang zur Systematisierung. Alles wird in Tabellen und Kategorien sortiert.
Man hatte ja bislang nur geglaubt, die göttliche Ordnung bestimmt die Welt. Jetzt bekommt dieser Ordnungsgedanke aber Konkurrenz. Der Mensch ordnet auch.
Mit den Ordnungssystemen beginnt die Wertung. Die Schädelstudien des Naturforschers Johann Friedrich Blumenbach werden später als Grundlagen der sogenannten Rassenkunde missbraucht. Mitunter bündeln sich die Widersprüche des 18. Jahrhunderts in einer Person. Thomas Jefferson, der Mitverfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, besaß selbst 600 Sklaven. Für Raphael Groß, Direktor des DHM, ist das Ergründenwollen als roter Faden der Ausstellung seit dem 7. Oktober 2023 noch brisanter geworden.
Was die Ausstellung zeigt, ist ja sozusagen dieses Aufbrechen, dass man sich nicht vorsagen lässt, was man zu glauben hat, sondern immer selber den Mut haben soll, mit Kant seine eigene Vernunft zu benutzen und damit nach Gründen zu suchen für bestimmte Dinge.
Was ist Aufklärung? In der mitreißenden Schau ist es die vibrierende Neugier, die aus der Gleichzeitigkeit von Gegensätzen entstehen kann.
Simone Reber über die Ausstellung Was ist Aufklärung? Von diesem Freitag an bis Anfang April im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen. Als Gleichzeitigkeit von Gegensätzen, so könnte man vielleicht auch den aktuellen Wahlkampf in den USA umschreiben, Trump gegen Harris. Der Wahlausgang ist aus heutiger Sicht offen, deshalb gilt für beide Lager, in den letzten drei Wochen nach Kräften, um die zu werben, die bisher nicht vorhatten, ihre Stimme abzugeben. Auch Kultur und Showbusiness bringen sich ein. Lang ist die Liste von Stars, die sich für die Demokratin Harris aussprechen. Kurz dagegen die Liste derjenigen, die sich als Trump-Unterstützer zu erkennen geben. Der iranische Filmregisseur Ali Abbasi bezeichnet sich in der Hinsicht als Außenseiter. Er habe keine Aktien in diesem Wahlkampf, sagte er in einem Interview. Dabei ist der Veröffentlichungstermin sicher nicht zufällig gewählt. Abbasis neuer Film über die Lehrjahre des jungen Trump läuft seit einer Woche in den USA mit mäßigem Erfolg. Und heute kommt er auch bei uns in die Kinos. The Apprentice heißt er, so wie einst die Reality-TV-Show, mit der Donald Trump berühmt wurde. Patrick Welinski über The Apprentice.
Es gibt zwei Arten von Match. Es gibt die Gewinner und es gibt die Verlierer.
Und Donald Trump wollte immer schon zur ersten Gruppe gehören. Anfang der 1970er Jahre ist er Mitte 20 und arbeitet in New York für das Immobilienunternehmen seines kalten und herablassenden Vaters Fred, wo er Mieten von verarmten und säumigen Bewohnern eintreibt. Doch Donald träumt vom Aufstieg. Er will ein luxuriöses Hochhaus in der Nähe der Central Station eröffnen. Das Problem? Die Trump-Firma wird wegen ihrer rassistischen Auswahlkriterien bei Mietern verklagt. Trump sucht Hilfe beim zwielichtigen Anwalt Roy Cohn.
Roy Cohn, schön, dich kennenzulernen.
Der Roy Cohn, bekannt aus sämtlichen Zeitungen, Sie sind skrupellos.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Trump ist fasziniert vom exzentrischen Cohn, der ihn gerne nur in Unterwäsche empfängt.
Ja? Hallo, hier ist Donald Trump für Mr. Cohn. Ich danke Ihnen vielmals.
Für Trump wird dieser Cohn zum väterlichen Mentor. Und Cohn besorgt Trump erst einmal einen Maßanzug. Dann bringt er ihm bei, vor der Presse zu prahlen, führt ihn in die New Yorker High Society ein, verkuppelt ihn mit kriminellen Mitgliedern der Unterwelt und vermittelt ihm so auch jene Erfolgsregeln, die zu Trumps moralischen Kompass werden sollten.
Die erste Regel ist die einfachste. Angriff, Angriff, Angriff.
Zweite Regel. Gib nichts zu, streite alles ab.
Regel Nummer 3. Egal was auch passiert, du beanspruchst den Sieg und gibst nie eine Niederlage zu.
Regisseur Ali Abbasi wagt in seiner filmischen Biografie The Apprentice einen erstaunlich sachlichen Blick auf die frühen Jahre von Donald Trump. Er interessiert sich für die langsame Emanzipation von dessen strengen, deutschstämmigen Vater und schildert detailliert, wie Trump sich unter Cohns Anleitung mit kleinen Betrügereien, Lügen und schlichter Korruption sein eigenes Imperium aufbaut.
Ich schneide alles mit für den Fall, dass ich es brauche.
Aber das ist illegal.
Um zu gewinnen, musst du gewillt sein, jedem alles anzutun.
Stimmungsvoll geben Abbasis Bilder den Zeitgeist der 70er Jahre wieder. Mit ausgeblichenen Farben und schnellen Schnitten erinnern sie an den Look einer gefundenen VHS-Kassette. Der Film ist aber vor allem geprägt durch das geniale Schauspielduo. Jeremy Strong als ständig lächelnder, teuflischer Anwalt Roy Cohn und Sebastian Stan, der seinen Donald Trump nie zur Karikatur werden lässt. Stan spielt Trump als ängstlichen, unsicheren Menschen, der sich ständig in den Seitenspiegeln parkender Autos seine dünner werdenden Haare richtet. Mit wachsendem Erfolg ändert sich sein Leben. Schönheitsoperationen, Drogen, junge Frauen und Bauprojekte, die immer wahnsinnigere Ausmaße annehmen.
Es wird das edelste Gebäude des Landes. Der Welt. Es wird spektakulär.
The Apprentice will viel sein. Zynisches Buddy-Movie, ernste Filmbiografie und Gesellschaftsporträt im Stil von Meisterwerken wie Citizen Kane oder Der Pate. Dafür bleibt das Drehbuch allerdings zu vage. Man merkt dem Film oft an, dass er mit seiner Nähe zu Donald Trump fremdelt. Mal ist er zu bewundernd, mal zu kritisch gegenüber einem Menschen, dessen anfängliche unschuldige Ambitionen sich mit der Zeit zu reinem Größenwahn und völliger Empathielosigkeit entwickeln.
Du wirst fremdfinanziert sein und bis zum Anschlag verschuldet. Ich weiß, was ich tue.
Trotz dieser Mängel trifft Abbasis Film auch hellsichtige Töne. So erlaubt er einen düster, faszinierenden Blick auf eine hochkorrupte Gesellschaft, die den Aufstieg eines Donald J. Trump begünstigte. Dubiose Hinterzimmerdeals, Männerbünde, ein Klüngel aus Unterwelt, Medien und Politik, das war der Nährboden, der Trump erst reich, dann berühmt und viele Jahre später zum 45. Präsidenten der USA machen sollte. Diese moralische Pointe lässt sich der Film natürlich nicht entgehen, denn wer weiß, ob dieser Spuk wirklich vorbei ist.
Wir haben einen brandneuen Kampagnen-Slogan. Let's make America great again.
Mir gefällt das mit dem again.
The Apprentice. Patrick Wilinski über die Trump-Filmbiografie von Ali Abbasi. Heute kommt sie auch in die deutschen Kinos. Die Buchmesse in Frankfurt am Main ist Branchentreff und Lesefest ist Handelsplatz und Diskussionsraum. Außerdem ist Frankfurt in den Messetagen ein Ort, an dem eine Preisverleihung auf die nächste folgt. Gerahmt wird diese Woche vom Deutschen Buchpreis am Vorabend des Messebeginns im Frankfurter Römer und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zum Messeschluss in der Frankfurter Paulskirche. Aber wie gesagt, auch dazwischen reiht sich Auszeichnung an Auszeichnung. Gestern Abend, am Messemittwoch, hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth den Deutschen Verlagspreis verliehen. Oder besser, die Deutschen Verlagspreise. Lars Hofmann berichtet.
Unter Applaus wurden die drei Hauptgewinner einer nach dem anderen auf die Bühne gebeten. Der Leipziger Akono Verlag, der Kölner Lyrik Verlag Parasitenpresse und auch Sebastian Zembol mit seinem Münchner Kinderbuchverlag Mixed Vision. Für jeden der drei gibt es 50.000 Euro Preisgeld.
Das ist irre viel Geld und hilft uns selbstverständlich ganz extrem dabei, weiter mutige Bücher zu machen und noch mehr mutige Bücher zu machen, mit denen wir hoffentlich viele Kinder und Jugendliche begeistern fürs Lesen, für alle Themen, die damit zusammenhängen, letztlich für das Hinterfragen unserer politischen Themen.
Das Geld ist für die Verlage enorm wichtig, denn sie haben eher Nischenprodukte im Angebot, nicht die großen Bestseller. Und zum ersten Mal hat ein Verlag den neuen Nachhaltigkeitspreis in Höhe von 30.000 Euro bekommen. Kunstanstifter aus Mannheim. Neben den Hauptpreisträgern bekommen 80 Verlage jeweils 18.000 Euro für ihre Arbeit. Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte bei der Preisverleihung, wie wichtig die Arbeit dieser kleinen, unabhängigen Verlage sei.
Dass Bücher kein überflüssiger Luxus sind, sondern für viele Lebenselixier, Grundnahrungsmittel, Sound unserer Demokratie, das erleben wir in einer Welt voller Krisen, voller Konflikte, voller Krieg, voller Gewalt, voller Hetze und Hass.
Das Problem, viele Verlage kämpfen ums Überleben. Die Branche würde sich noch mehr Förderung wünschen. Deshalb hat die Jury des Verlagspreises auch einen Brief an Claudia Roth geschrieben, sagt Autor und Jurymitglied Jörg Albrecht.
Sorge, ganz klar, weil die ökonomische Situation der Verlage oder vieler Verlage extrem schwierig ist und alle schon jetzt viele Jahre strampeln.
Aber der Verlagspreis helfe auch jetzt schon, sagt Verlegerin Sina Hauer mit ihrem Ulrike Helmer Verlag aus Sulzbach bei Frankfurt. Er bringe den Verlagen und ihren Autorinnen und Autoren Sichtbarkeit. Und?
Nicht zuletzt ist der Deutsche Verlagspreis ja dotiert. Und auch das ist eben in diesen Zeiten von explodierenden Kosten, also Papierkosten, Energiekosten, Druckkosten, um jetzt nur mal ein paar zu nennen, von großer, großer Wichtigkeit. Der Deutsche Verlagspreis bedeutet also ganz konkret auch Planungssicherheit für die nächsten Programme, für die nächsten tollen Bücher.
Auch Birgit Schulze-Wenig hat mit ihrem Leipziger Verlag Buchkinder 18.000 Euro gewonnen. Ihr Verlag stellt Bücher her, die zuvor von Kindern geschrieben und auch gestaltet wurden.
Wir haben eine eigene Buchmanufaktur, eine ausgebildete Buchbinderin vom Handwerk. Die freut sich sehr, dass sie so vielgestaltig von Briefmarken klein bis Backblech groß Bücher binden kann. Und das ist dann auch ein Aushandlungsprozess von dem, was machbar ist und dem, was die Kinder sich wünschen.
Nichts für große Auflagen, eher Einzelstücke oder kleine Auflagen. 5 oder auch mal 10 Stück. Der Buchpreis mit 18.000 Euro für Sie?
Er ist elementar. Also wir haben einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, das ist der Verlag hier und der Verkauf. Aber damit können wir die Begleitung der Kinder, diesen Bildungsauftrag, nicht finanzieren. Das heißt, dieser Verlagspreis soll sowas wie eine Kulturförderung ja auch sein. Und als das verstehen wir das für uns und freuen uns unglaublich.
Insgesamt werden so kleine Verlage mit gut 1,6 Millionen Euro gefördert.
Lars Hofmann über die Verleihung des Deutschen Verlagspreises gestern auf der Frankfurter Buchmesse. Der Friedensnobelpreis für die japanische Organisation Nihon Hidankyo, in der sich Überlebende der Atomwaffenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki seit vielen Jahren für eine atomwaffenfreie Welt stark machen, diese Entscheidung des norwegischen Nobelkomitees wurde in der vergangenen Woche von vielen Seiten begrüßt und sie wurde als Kommentar auf die Gegenwart gelesen. Denn die Angst vor nuklearer Bedrohung, ob im russischen Krieg gegen die Ukraine oder im Nahen Osten, die ist wieder gewachsen. Und damit besitzt die jüngste Ausstellung im Pariser Museum für Moderne Kunst einen Grad an Aktualität, den die Macherinnen weder geahnt noch gewollt haben. Seit 4 Jahren bereiten sie eine Schau vor über das atomare Zeitalter und die Kunst. Und ausgerechnet jetzt ist sie zu sehen. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess war im Musée d'Art Moderne de Paris.
Ein golden, orange oder grün leuchtendes Kleid wirbelt um den Körper der Tänzerin Loi Fuller. Die Wegbereiterin des modernen Tanzes nutzte als erste Ende des 19. Jahrhunderts Lichtprojektionen für ihre Aufführungen. Die Entdeckungen zur Radioaktivität durch die Nobelpreisträgerin Marie Curie inspirierten Fuller, so erklärt es Julia Garimort, Mitkuratorin der Ausstellung.
Loi Fuller war sehr befreundet mit Marie Curie und hatte die Idee gehabt, dass sie ihre Kostüme mit Radiumsalzen bestückt, die dann in der Dunkelheit leuchten. Marie Curie damals hatte ja schon abgeraten, natürlich aus gesundheitlichen Gründen. Aber dieser Radium Dance wurde einmalig aufgeführt, wohl im Atelier von Marie Curie.
Dass die Atomkraft Künstler bis heute fasziniert, zeigt das Pariser Museum für Moderne Kunst, indem es historische Dokumente neben zeitgenössische Werke stellt. Weiße verschwommene Flecken leuchten auf knallrosa Untergrund in der Bildserie des deutschen Künstlers Sigmar Polke von 1992. Es seien Uranus, sagt Julia Garimort, inspiriert von den Entdeckungen des Physikers Henri Becquerel zur Radioaktivität Ende des 19. Jahrhunderts.
Was Becquerel uns schon damals gezeigt hat und was eben Sigmar Polke weiterhin praktiziert, ist, dass er strahlendes Gestein auf sensibles Papier legt und dann quasi die Schatten, die sich ergeben durch die Strahlung des Gesteins, dann auf dem Papier darstellt.
Andere Künstler, die die Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon nicht mehr 1:1 abbilden wollten, hätten in der Forschung zu Atomen eine Rechtfertigung gesehen, in ihren Werken nun zu abstrahieren. So wie Wassily Kandinsky in seinem abstrakten, bunten Gemälde Auf hellem Grund von 1916.
In der Mitte haben wir eben diesen hellen Grund, der sich fast auflöst. Die verschiedenen Elemente des Bildes werden zusammengehalten von energetischen Anziehungskräften, die wir natürlich nicht sehen, aber die vorhanden sind.
Ein harter Bruch mit dieser künstlerischen Faszination ist der Abwurf der Atombomben durch die USA auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Neben Fotos der US-Armee hängen Bilder, die Überlebende in Japan 30 Jahre später gezeichnet haben. Ein damals 17-Jähriger hat eine Frau festgehalten, die gerade aus einer Straßenbahn steigen wollte. Ihr Körper ist komplett schwarz verkohlt, ebenso der ihres Babys, das auf dem Boden liegt. Den Horror haben Künstler in den Jahrzehnten danach immer wieder mit dem Bild des blumenkohlförmigen Atompilzes ausgedrückt. Dieser ersetzt den Kopf eines Menschen in Uniform auf dem Gemälde Bombhead von Bruce Conner aus dem Jahr 1989. Der amerikanische Avantgarde-Künstler kombiniert in seiner Filmprojektion Crossroads Aufnahmen von US-Atomtests im Pazifischen Ozean 1946 mit meditativer Musik. Die langsam aus dem Meer steigende riesige Wassersäule, auf der der Explosionspilz thront, wirkt dadurch fast entspannend. Ein Symbol dafür, wie die Atombombe banalisiert wurde, erklärt Julia Garimort. In einem anderen Raum dokumentieren Schwarz-Weiß-Fotos den Tourismus zu den Atombombentests im US-amerikanischen Nevada in den 50er Jahren. Propaganda, sagt Kuratorin Gary Mort.
Wo man dann die Journalisten oder auch das weitere Publikum auf Liegestühle installiert hat, wie wenn sie in einem Open-Air-Cinema einem neuen Hollywood-Film beiwohnen.
Gleichzeitig wächst der künstlerische Protest, später beschleunigt von den Katastrophen der verunglückten Kernkraftwerke Tschernobyl und Fukushima. Die fließende Wasserfarbe auf dem bunten Aquarell Atombombe der Schweizer Künstlerin Miriam Kahn lasse nachvollziehen, wie die Radioaktivität sich in jede Spalte des Alltags schleiche, sagt Julia Garimort. Die reichhaltige Ausstellung im Pariser Museum für moderne Kunst wird bestimmt ihr Ziel erreichen.
Unsere Idee war vor allem, dass man dieses sehr komplexe Thema durch den Blick der Künstler beleuchtet, mit ihnen nachdenkt über die Situation und auch unser Publikum anregt, darüber nachzudenken.
L'Âge Atomique, das atomare Zeitalter. Christiane Kess über die Ausstellung, die das Pariser Museum für moderne Kunst bis Anfang Februar zeigt. Gestern haben wir über den Aktionstag Hashtag Berlin ist Kultur berichtet, eine Protestaktion gegen die geplanten Sparmaßnahmen des Landes Berlin. Dazu haben sich jetzt auch prominente Künstler geäußert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Der Dirigent Christian Thielemann, Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, wurde von der Süddeutschen Zeitung sehr direkt gefragt, ob er, wenn es der Sache dient, auf einen Teil seines Spitzengehalts verzichten würde. Er verdient mehr als der regierende Bürgermeister. Thielemann erwiderte darauf, dass so etwas schnell eitel und anmaßend aussehen könnte. Außerdem wäre das nur eine symbolische Geste. In Relation zum Gesamthaushalt des Landes sei der Kulturetat ohnehin relativ klein. In Zahlen ist es geht um 115 Millionen Euro für das Jahr 2025, die schon verplant sind, nun aber wegzufallen drohen. Das beschädige Berlin als Kulturstadt enorm, so der Dirigent. Und dem schloss sich auch der Schauspieler Lars Eidinger an, der zum Ensemble an der Berliner Schaubühne gehört. Eidinger sagte im Deutschlandfunk Kultur, es ginge eben nicht um Spitzenverdiener wie Christian Thielemann.
Um den Star-Dirigenten geht es da auch nicht wirklich, glaube ich. Also bei uns, ich kann es am besten von der Schaubühne sagen, geht es tatsächlich darum, dass dann im großen Maße Entlassungen stattfinden müssen, aber Entlassungen von Mitarbeitenden, Technikern, Bühnenarbeiterinnen und so weiter und Maskenbildnerinnen und Maskenbildern. Es geht da nicht um den Star-Dirigenten, der da auf seine horrende Gage verzichtet. Das finde ich ja völlig absurd. Da würde ich jetzt als Bürger, Bürgerin sagen, dann verdient er mal ein bisschen weniger. Darum geht es nicht.
Der Schauspieler Lars Eidinger über die geplanten Sparmaßnahmen für die Berliner Kultur. Die Frankfurter Buchmesse hat heute Mittag das Gastland der nächsten Ausgabe im Oktober 2025 vorgestellt, die Philippinen. Während viele Autorinnen und Autoren des diesjährigen Gastlandes Italien in Deutschland keine Unbekannten sind, sind die Philippinen bei uns literarisch eher terra incognita. Dabei ist zumindest ein Klassiker in Deutschland entstanden, wie Patrick Flores, Kurator des philippinischen Pavillons, heute sagte.
José Rizal, unser Nationalheld, hat ein wichtiges Buch über die philippinische Revolution geschrieben. Und zwar hier in Deutschland. José Rizal war ein Schriftsteller, ein Held. Er sprach viele Sprachen und studierte Augenheilkunde in Heidelberg. Er schrieb das Buch Rühre mich nicht an in Wilhelmsfeld, veröffentlichte es in Berlin.
Und aus diesem Roman stammt auch das Motto des Programms für 2025, Fantasie beseelt die Luft. Es ist erst das zweite Mal, dass ein Land aus Südostasien Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse ist. Zum Schluss noch Preise. Margot Friedländer wird mit dem Preis für Verständigung und Toleranz ausgezeichnet, den das Jüdische Museum Berlin verleiht. Die 102-Jährige überlebte den Holocaust, ging dann in die USA und kehrte 2010 wieder in ihre Geburtsstadt Berlin zurück. Sie fordert uns durch ihr Vorbild dazu auf und motiviert uns gleichzeitig dazu, gegen Antisemitismus und Rassismus einzutreten, so das Museum. Mit Friedländer wurde auch die französische Rabbinerin und Schriftstellerin Delphine Orvilleur geehrt.
Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Krankenhausreform. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.